Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir befinden uns, was die Namen der Sonntage angeht, die im Moment so in dem klassischen kirchlichen Festkalender kommen, in den nachösterlichen Workshops, so nenne ich das immer gerne. Nicht? Ostern ist vorbei und zwischen Ostern und Himmelfahrt stehen diese drei Sonntage mit den kernigen Aufforderungen. Freut euch, Jubilate, singt, Kantate und jetzt kommenden Sonntag betet, Rogate. Also dachte ich mir, nehmen wir mal Jesus und Gebet und packen das mal so ineinander. Wir haben Glück, Jesus betet, kann man viel drüber sagen. Manches davon, was Jesus tut und sagt, wird euch einleuchten. Manches wird euch aber auch vermutlich sperrig vorkommen. So ist das, wenn man es mit Jesus zu tun hat, das ist eigentlich immer so. Aber wir hören jetzt mal auf einen Predigtext aus der berühmten Bergpredigt. Und dann schauen wir weiter. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht beten wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sag euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, nächster Rat, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. So, jetzt hat er gesagt, was sie nicht tun sollen, jetzt sagt er, was sie tun sollen. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann kommen noch einige Handschriften den Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schon mal gehört, ne? Dann geht's weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, wenn wir uns heute mit dem Vater unser aus der Bergpredigt beschäftigen, dann müssen wir zunächst uns vor Augen halten, dass Jesus uns in der Bergpredigt die grundlegende Einsicht vermitteln möchte, dass der Mensch nur von Gott her wirklich zu verstehen ist. Nicht unsere Perspektive läuft ja eher umgekehrt. Nicht? Da ist der Mensch, der macht ganz viele Dinge. Menschsein umfasst viele Aspekte und Bereiche. Der Mensch arbeitet. Er hat Hobbys, möglicherweise hat er Familie und vielleicht ist er sogar religiös. Aber Jesus schaut da ganz anders drauf. Der sagt, der Mensch, der ist ganz wesentlich dazu geschaffen, dass er ein Verhältnis zu Gott haben soll. Mit ihm in einem lebendigen Austausch stehen soll. Und mit seinem ganzen Wesen, mit seinen Sehnsüchten, ist er auf seinen Schöpfer bezogen. Und wenn er das nicht tut, dann hat er ein Problem. Dann gehen seine ganzen Sehnsüchte nämlich ins Leere. Der Mensch ist gar nicht dazu gemacht, allein für sich zu leben. Und wenn er das nicht beachtet, dann geht es ihm irgendwann so wie einem, der abends vergisst, sein Handy anzuschließen. Dann ist irgendwann der Ofen aus. Und wenn diese Voraussetzung von Jesus stimmt, dann reden wir beim Gebet nicht von irgendeiner Luxusbeschäftigung für religiös besonders Beflissene, sondern dann ist die Interaktion, also das Reden mit Gott und das Hören auf ihn eine ganz zentrale Angelegenheit unseres Daseins. Und verzichtet man darauf, dann mutet die eigene Situation so an wie in diesem Telefonstreich von H.P. Kerkeling, der in den 90ern, das war so, als das Privatfernsehen gerade laufen lernte, mal anonym in dieser Beziehungsshow von Frau Erika Berger angerufen hatte. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran. Und er gab dort vor, er hätte Probleme mit seiner Frau. 20 Jahre sei er schon verheiratet und er würde sie überhaupt nicht richtig verstehen. Und die Therapeutin, also Frau Erika Berger, sagt, dann reden Sie doch mal mit dem. Ja, was soll es auch sonst sagen, nicht? Und dann sagt Kerkeling, nee, das geht nicht. Die sperrt mich immer im Schrank ein. Und die Therapeutin war dann irgendwann auch schon ganz verzweifelt und sagte, wie, das geht doch gar nicht. Ja, dann müssen Sie doch sagen, dass Ihnen das nicht gefällt und dass man so keine Probleme löst und so. Und da sagt Kerkeling, ja, sie versteht mich ja gar nicht, spricht ja nur Portugiesisch, nicht? Ja. Und da schwant dem Hörer, dass diese Beziehungskiste ziemlich vernagelt sein muss, wenn sich langjährige Partner nicht mal verständigen können. Für eine Ehe, ja, völlig undenkbar. Und undenkbar ist auch, dass das Geschöpf mit seinem Schöpfer in einer vertrauensvollen Beziehung leben kann, ohne mit ihm intensiv im Austausch zu stehen, also sprich zu beten. Und Jesus nennt in der Bergpredigt jetzt noch weitere Alarmsignale, die darauf hinweisen, dass mit dieser Kommunikation irgendwas nicht stimmt. Die zur Schaustellung des Gebets als Akt der Frömmigkeit zum Beispiel. Warum könnte das ein Problem sein? Weil wir wesentliche Dinge unserer Beziehungskommunikation, also nicht wer wäscht das Auto oder was soll ich vom Einkauf mitbringen, sondern die Dinge, die uns tief drinnen beschäftigen, wo es also ans Eingemachte geht, unsere Freuden, unsere Ängste, weil wir wesentliche Dinge unserer Beziehungskommunikation nicht auf dem Marktplatz verhandeln, sondern mit der Diskretion, die so ein Thema einfach verlangt ist, wenn es uns viel wert ist. Wir müssen bedenken, Gott kennt uns ganz genau. Er redet jeden Einzelnen bei seinem Namen an. Das heißt, kennt seinen Personenkern, sein innerstes Wesen, den sonst niemand kennt. Liebe ist was ganz Persönliches. Es trägt das Geheimnis des Einmaligen in sich. Aber wer das Gebet zur Schau stellt, wer betet, um seine geistlichen Muskeln spielen zu lassen, der redet eigentlich indirekt mit der Umwelt, nicht mit Gott. Er verrät damit, dass ihm die Einmaligkeit und die Exklusivität der Beziehung zu seinem Schöpfer offensichtlich nicht so ganz klar zu sein scheint. Denn er missbraucht sie leichtfertig für oberflächliche Imagepflege. Das andere No-Go des Betens, das Jesus anspricht, ist das gedankenlose Geplapper, der Wortschwall. Man sagt gewohnte Formeln daher, aber die Gedanken und vor allem das Herz, die sind ganz woanders. Und diese Gefahr kennen wir alle, wenn man nicht ganz bei der Sache ist, dann wird beispielsweise das Tischgebet zu so einer Art Gedicht, das man aufsagt. Gedankenlosigkeit kann ja viele Ursachen haben. Viele sind vordergründig, Stress, voller Kopf. Aber die Sache kann natürlich auch tiefer liegen, dass nämlich in der Tiefe unserer Seele keine grundsätzliche Ausrichtung auf unseren Schöpfer da ist. Da wirkt jedes Gebet wie so eine störende Unterbrechung des Tagesablaufs. Und manchmal empfinden wir das ja auch wirklich so, nicht? Da muss noch schnell gebetet werden, rafft man sich nochmal so auf. Und die Bibel sieht das interessanterweise umgekehrt. Das Anwesendsein Gottes auf dem Grund unseres Denkens und Sinns nennt die kirchliche Tradition das immerwährende Gebet. Das Gebet, das im Kontaktsein mit Gott, das sollte sozusagen die Default-Einstellung sein, nicht? Sagte die alte Kirche. Also die Standardeinstellung unseres Lebens. Wir sind im Gespräch mit Gott, nicht? Das ist letztendlich Ausdruck der Gottesliebe. Sie ist das eigentliche Gebetsmerkmal, ähnlich so wie Liebende durchs Leben gehen und auch immer mit den Augen des anderen irgendwie da alles sehen, nicht? Und dann denkt man, was hätte der dazu gesagt oder gedacht, ne? Das geschieht ganz automatisch. Das Gespräch findet auch dann statt, wenn man nicht spricht. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch die Paare, die nicht sprechen, selbst wenn sie sprechen. Und mit gedankenlosem Geplapper dann ihr reibungsloses, triviales Nebeneinanderherleben dokumentieren. Also so Beziehungen, die können ganz reibungslos funktionieren, weil man sich nämlich nicht berührt. Paartherapeuten werten das als Alarmzeichen. Und Jesus deckt es hier im Zusammenhang mit unserer Gottesbeziehung auf. Bei Jesus war das offensichtlich ganz anders. Wenn er betete, atmete das die Intensität einer ganz innigen Beziehung. Und es war dann auch kein Zufall, dass wesentliche Ereignisse seines Weges, bei denen sich allmählich seine Mission enthüllte, von innigem Gebet quasi gesäumt waren. Bevor Jesus die Werke seines Vaters tat, hat er sich mit ihm im Gebet sozusagen eins gemacht. Und dies mitzuerleben hat offensichtlich in den Jüngern diesen Wunsch wachgerufen, gerade von ihm beten zu lernen. Es weckt ja Sehnsucht, nicht? Wenn ich merke, da ist einer, der ist ganz mit Gott eins, wenn er betet. Das Vaterunser, das er seinen Jüngern, seiner Kirche dann beibringt, das sprechen wir deshalb auch bis heute. Wir werden uns heute aus Zeitgründen auf den ersten Teil dieses Gebets konzentrieren müssen, in dem der Blick auf Gott gerichtet wird. Danach erfolgen dann diese Bitten, die menschliche Belange in den Fokus rücken, nicht? Unser tägliches Brot gib uns heute und so weiter. Viele von uns würden ja instinktiv vermutlich erstmal mit den Bitten beginnen. Was wir selbst wollen und brauchen, sind wir ja Experten, scheinbar zumindest. Aber Jesus scheint der Ansicht, dass unser Leben eher wie so eine Expedition ist, wo wir zunächst unsere Navigationsgeräte eichen und sozusagen auf den Satelliten einloggen, bevor wir wirklich starten. Sonst würde nämlich möglicherweise in die falsche Richtung gebetet. Dann bitten wir um Dinge, die uns möglicherweise daran hindern, das große Ziel zu erreichen. Und so erfolgt zunächst der Blick nach oben, um sicherzugehen, dass Gott an erster Stelle steht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, so ist das. Wer um das Rechte bitten will, muss zunächst ja in dieser Verbindung stehen. Jesus sagt, in der Wahrheit stehen. So wie diese horizontalen Kartenkoordinaten auf die vertikalen Satellitendaten dann bezogen werden. Die Wahrheit ist das zuerst Gott, Gottesreich, von dem Jesus ja sagt, dass uns bei dessen Priorisierung alles andere zufallen soll. Ja, aber wer ist denn da Gott? Nein, keine nebulöse Größe, kein unpersönliches Schicksal jenseits der Wolkendecke, sondern der Vater. Das Vaterunser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen, sogar Papa. In diesem einen Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte des Volkes Israel enthalten. Diese bewegte, diese ereignisreiche Beziehungsstory zwischen Gott und seinem Volk. Von Jesus lernen wir überhaupt erst, was Vatersein eigentlich bedeutet. Was diesen Vater eigentlich im Kern ausmacht. Ich vermute mal, wir haben alle unsere Vaterbilder, die maßgeblich natürlich durch das geprägt sind, was wir selber bei unseren Vätern erlebt haben. Die strengen, die abweisenden, aber auch die fürsorglichen, großzügigen, wo Mama sonst eher konsequentes Regiment führt. Ich habe mal meine Konfis befragt dazu. Da hieß immer, Papa ist lieb, Mama ist streng. Das war so der Kern. Weil Papa war nicht da, nicht? Also musste Mama streng sein. Ja, Jesus stellt seinen himmlischen Vater in einer Passage der Bergpredigt kurz vor. Aber ausgesprochen prägnant. Da geht es nämlich um das Thema Feindesliebe. Dort heißt es, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Was Jesus hier sagt, ist, dass sein Vater wesentlich von der Feindesliebe her zu verstehen sei. Er liebt also mit einer Liebe, die nicht darauf reagiert, wie einer sich verhält oder ob er mir Sympathien entgegenbringt, die ich dann so spiegelnd erwidere, sondern Gott sieht uns so, wie er uns als seine Ebenbilder erschaffen hat. Er liebt immer schon, was wir sein können, weil er unser Potenzial als unser Schöpfer ja kennt. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann liebt er uns sozusagen gesund. Wir werden diesem Bild ähnlich. Wir verwandeln uns in diesen Gedanken Gottes und werden die, als die wir von ihm geschaffen wurden. Gott liebt uns so, wie wir sind. Jetzt kommt die Pointe, sodass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern die werden können, als die er uns erschaffen hat. Darum reden wir von einem Vater, der aus tiefstem Herzen gnädig ist, der uns selbst dann liebend ansieht, wenn wir das bei uns selber nicht einmal vermögen. Gottes Vaterliebe belohnt nicht Wohlverhalten, sondern er liebt uns bedingungslos. Und das hat dann das Potenzial, dass wir ein anderer werden können. Dieser Gedanke der Feindesliebe bringt uns natürlich auch auf den Sohn. Und hier kann man sagen, wie der Vater, so der Sohn. Oder nach dem Evangelisten Johannes, wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch Jesus bittet am Kreuz für seine Peiniger und stirbt für eine Menschheit, die von ihm nichts wissen will. Am Kreuz zeigt uns Jesus ganz konsequent Liebe, die bis ans Ende geht, da wo es wehtut. So ist die Liebe, so ist das Wesen des Vaters und so ist auch Jesus. Er zeigt sich damit eben als der Sohn. Einer, der im tiefsten Sinne von seinem Vater herkommt, in seinem Wesen seinen Ursprung hat, von ihm her zu verstehen ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus, dieser Mensch, der mit dem Vater durch das Gebet in so einzigartiger Weise verbunden war, der zeigt uns gleichzeitig, was es bedeutet, Söhne und natürlich auch Töchter dieses Vaters im Himmel zu sein. Dass wir uns diese Liebe des Vaters wirklich zu Herzen gehen lassen, uns im Gebet bewusst mit ihr verbinden und dann bewusst als sein Kind leben. Nicht als jemand, der mit dem Bewusstsein lebt, ich habe auch einen Vater im Himmel. Was für ein Geschenk. Und darin offenbart das Vaterunser auch, worum es im Beten wirklich geht. Nicht um dies oder das, was wir uns wünschen, sondern darum, dass Gott sich uns selbst schenken will. Dass er unser Vater sein will, wir seine Kinder sein dürfen. Das ist die Gabe aller Gaben, das Notwendige, das wir brauchen. Und das Gebet ist somit auch ein Weg, um allmählich unsere Wünsche zu reinigen, zu korrigieren und langsam zu erkennen, was uns wirklich fehlt, nämlich Gott selbst, sein Geist. Und es wird noch was anderes passieren. Gott reinigt unser Verständnis von dem, was Vaterschaft bedeutet. Wir haben ja alle unsere Geschichte mit unseren Vätern. Manche werden sagen müssen, es ist nicht so gut gelaufen. Denn Menschen sind nie perfekt. Menschen enttäuschen. Zum Teil sogar sehr. Aber im Vaterunser wird uns durch Jesus nicht einfach ein menschliches Bild von Gott an den Himmel projiziert, sondern Jesus, das wahre Ebenbild Gottes, zeigt uns den wahren Vater und den wahren Menschen gleichzeitig. Wir lernen einen Vater kennen, der so, sagt der Epheserbrief, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und das bedeutet doch, wenn wir wissen wollen, was Vaterschaft eigentlich bedeutet, dann schauen wir zuerst auf den himmlischen Vater. Denn wir haben wohl alle unterschiedliche irdische Väter, doch alle diese stammen von dem einen einzigen Vater her, der das Maß aller Vaterschaft und ihr Ursprung ist. Die Vaterschaft Gottes ist viel wirklicher als die menschliche, weil wir ihm letztlich alle unsere Existenz verdanken. Und er hat uns ewig gedacht und gewollt, selbst wenn unsere irdischen Väter uns nicht gewollt haben, wir bis heute daran tragen. Und er schenkt uns das wirkliche Vaterhaus, das ewige, selbst wenn wir bei unseren irdischen Vätern, wie man so schön sagt, ein Leben lang nichts zu erben hatten. Ich halte das übrigens, das müssen wir nochmal durch einen kleinen theologischen Teil durch, weil es, glaube ich, ein wichtiges Missverständnis ist, was man immer wieder hört, wurde an mich hier auch schon rangetragen. Ich halte das für den theologisch stimmigeren Weg als den, welchen die feministische Theologie einschlägt, wenn sie Gott als Mutter anbetet. Die Idee ist ja erstmal naheliegend, nicht? Das heißt ja beispielsweise Jesaja 66, wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch, sagt Gott. Kann man da nicht sagen, wenn Plan A nicht funktioniert, also der mit dem Vater, dann haben wir wenigstens noch Plan B? Gott ist ja auch kein Mensch. Das sind doch ohnehin alles Vergleiche, nicht? So läuft die Argumentation dann. Warum also nicht Mutter unser? Der Grund, dass das nicht funktioniert, liegt in der eben benannten Bewegungsrichtung. Wir wollen nicht unsere menschlichen Wünsche an den Himmel projizieren, sondern uns vom Himmel leiten lassen, um recht von Gott zu sprechen, auch in rechter Weise durch Jesus und durch die Heilige Schrift beten zu lernen. Es ist Jesus, der uns zeigt, wer Gott ist. Gott ist kein Ding unserer Welt. Nicht? Er ist auch kein Gattungswesen, nicht, sodass man sagen könnte, Hund, ja, kenne ich. Schon mal einen Dackel gesehen, Schäferhund. Dann wird so ein Rottweiler, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe, wahrscheinlich auch vier Beine haben und wahrscheinlich kein Rüssel. Ja, oder wird auch nicht aufrecht gehen, ist ja ein Hund, ja, Gattungswesen. Es gibt keine Gattung Gott, sodass wir über den Daumen so extrapolieren könnten, so oder so wird so ein Gott schon so sein, nicht? Sondern er ist der ganz andere. Nicht alle, die Gott begegnet sind, haben sich erstmal erschrocken und sagten, das ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Er muss sich uns selbst zeigen, er muss sich offenbaren, wenn wir ihn erkennen sollen. Und es hat ihm offensichtlich gefallen, dies durch Jesus zu tun, der aus der Himmelswelt kommt und für uns Mensch wird. Und da müssen wir einräumen, Jesus hat Gott nie Mutter genannt. Und auch die Bibel, die Heilsgeschichte, die diese Heilsgeschichte dieses Gottes nachzeichnet, hat Gott nie als Mutter bezeichnet. Mutter ist in der Bibel ein Bild, aber es ist kein Titel Gottes. Und das ist nicht zufällig. Nicht die feministische Theologie sagt, das ist natürlich, weil die Bibel ein patriarchales Buch ist. Der Witz ist allerdings, die Völker, die das Volk Israel, wie auch die Kirche des Neuen Testaments umgaben, das waren allesamt patriarchale Gesellschaften. Und die hatten dennoch zugleich Muttergottheiten in ihrem Repertoire. Also Patriarchat schützt vor Muttergottheiten nicht, könnte man sagen. Also das war es schon mal sicher nicht, was Israel und auch die Kirche des Neuen Testaments dazu bewogen hat, das Verhältnis zu Gott anders zu definieren. Das Verhältnis von Gott und Welt mündet bei weiblichen Gottesbildern fast unvermeidlich in sogenannte pantheistische Gotteskonzeptionen ein, wo Welt und Natur vergöttlicht werden. Nicht der für die Bibel so unendlich wichtige Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, der verschwindet, der verfließt dabei. Und die reine Transzendenz Gottes, seine Jenseitigkeit, die wird geleugnet. Gott wird irgendwie immer Teil dieser Welt, vermischt sich mit der Erde, mit der Schöpfung. Das hat die Bibel anders gelöst und Jesus auch. Wenn man den feministischen Weg gehen würde, dann würde auch Ludwig Feuerbach am Ende recht bekommen mit seiner Religionskritik, dass Religion doch am Ende Projektion des Menschen sei. Also mit anderen Worten, wir verstecken unsere Gottesgedanken so wie Ostereier im Garten und dann finden wir sie später wieder und sagen, ja super, hier sind ja Eier. Ja? Und tun so, als ob wir sie noch nie zuvor gesehen hätten. Das ist eine Sackgasse. Um das zu zeigen, war heute mal ein bisschen Theologie nötig. Gleich ist wieder Entspannung. Für uns bleibt die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus wie auch die Gebetssprache der Bibel normativ. Herr, lehre uns beten. Mutter ist kein Gottestitel, keine Anrede für Gott. Wir beten, wie Jesus auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift auch zu beten gelehrt hat. Nicht, wie es uns selbst einfällt oder gefällt. Und ich glaube, so beten wir recht. Amen.